Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
In mir selber war immer der Wunsch sozusagen und die Neugier, den Körper zu verstehen, dass also alle Probleme, die auch in der Klinik auflaufen können, natürlich sozusagen dann die eigenen sind, die, um die man sich zu kümmern hat. Und das sind ja die, ich sag mal, die Glücksmomente des Chirurgen, wo man sagt, durch viel Arbeit, viel Sehen, viel Erfahrung, die man gesammelt hat, da wirklich auch Optionen aufzutun, auch wenn manchmal das Ganze hoffnungslos erscheint.
Faszination Medizin, ein neuer Gast, ein neues Thema. Ich sitze hier heute bei Herrn Professor Florian von Drahn und jetzt kommt ein etwas längerer Klinikname, der eine ganze Visitenkarte mühelos ausfüllen könnte. Das ist nämlich der Direktor und Lehrstuhlinhaber der Klinik und des Lehrstuhls für Allgemein-, Viszeral-, Kinder- und Transplantationschirurgie. Warum das ein bisschen länger ist, wird er uns auch gleich erzählen. Guten Tag, Herr Professor von Drahn.
Ja, vielen Dank, hallo.
Ich grüße Sie recht herzlich. Sie sind ja noch einer der jüngeren Kollegen hier bei uns im Haus, in doppelter Hinsicht, noch nicht so lange dabei und auch tatsächlich noch etwas jüngeren Alters. Wir haben immer so die klassische Einstiegsfrage, nicht nur wo sind Sie her, sondern wie sind Sie zur Medizin gekommen? War das automatisch ausgemachte Sache, dass das mal das Fach werden wird?
Erstmal vielen Dank für die Einladung, das Faszination Medizin, das ist also wirklich ein gutes Format, wie ich finde. Ja, also wie komme ich nicht zur Medizin gekommen persönlich? Das ist bei mir tatsächlich so, ich bin nicht durch die Familie in irgendeiner Form vorgeprägt. Ganz im Gegenteil, ich komme aus einer Familie, wo eigentlich gar keine Mediziner zu sehen sind. Jetzt eine jüngere Cousine von mir inzwischen hat das Fach auch aufgegriffen, aber insgesamt im Haushalt haben wir eher wirtschaftlich geprägt. Mütterlicherseits eine starke naturwissenschaftliche Prägung, also eine Faszination an sich für das Wissenschaftliche war da. Aber in mir selber war immer der Wunsch sozusagen und die Neugier, den Körper zu verstehen und dann auch relativ schnell sozusagen klar, dass es sich um das, was im Körper, also die Organe sozusagen, dass das was ist, was mich fasziniert tatsächlich, um bei diesem Wort zu bleiben auch. Und darüber ist das gekommen. Also ich habe dann natürlich irgendwann noch mal so ein bisschen Ahnenforschung betrieben, weil es gibt in der Vergangenheit, gab es dann doch noch einen Mediziner, aber das ist, glaube ich, ein Ur-Ur-Großvater gewesen. Tatsächlich keinerlei Vorprägung, auch im Bekanntenkreis nicht wirklich viel Kontakt gehabt mit Medizinern. Also eher vielleicht der untypische Weg, also wirklich über die Faszination des Faches selber darauf aufmerksam geworden und schon im frühen Kindesalter im Prinzip immer daran interessiert gewesen, wenn irgendwo Interventionen waren, sich jemand geschnitten hat, genäht werden musste, dann stand ich gern daneben, habe mir das angeschaut. Ja, zunächst zur Verwunderung vieler, weil man das einem kleineren Jungen vielleicht nicht zugetraut hätte. Das hat sich einfach gehalten.
Mhm. Und wollen Sie uns ein bisschen auf Ihren Werdegang mitnehmen? Welche Schritte sind Sie da gegangen? Also ich nehme an, Sie werden ein gutes Abitur gemacht haben und haben sich irgendwann eingeschrieben.
Auch das ist vielleicht nicht der ganz typische Weg, muss ich sagen. Es hat sich so ergeben, dass sich in meiner Familie eingespielt hat, dass wir Abschluss der 10. Klasse Deutschland verlassen haben und dann unser Abitur in England gemacht haben. Dementsprechend englisches Schulsystem hat dann noch 2 Jahre gehabt für die Oberstufe quasi, also für das Abitur. Und danach, dadurch, dass das Anerkennungsprozesse und sowas damals waren, die noch ein bisschen brauchten, hatte man dann so ein bisschen so ein Freisemester, sage ich mal, in dem man sich orientieren konnte. Bin dann entsprechend aber zurück nach Deutschland gekommen, habe dann mein Studium in Göttingen aufgegriffen und bin dort nach dem Physikum, also sprich nach den ersten 2 Jahren, dann nach Berlin gewechselt, weil ich da auch an die Charité wollte, ein bisschen immer historisch begleiten, mir Dinge angeschaut habe, wo kann ich interessante Dinge noch vielleicht sehen. Und das war dann der Weg dort in die Chirurgie, auch über eine Doktorarbeit. Ja, und dann im Rahmen der Doktorarbeit kam dann relativ schnell raus, sozusagen, welche Themenbereiche einen interessieren. Das war dann tatsächlich damals auch schon die Leber und das Thema Transplantation. Und das war dann der Grund, warum ich mich dann auch Richtung Hannover gewendet habe, als Wiege der Transplantation in Deutschland. Und dort angefangen habe, dort meinen Facharzt gemacht habe, den Oberarztweg und dann darüber dann den Weg hier nach Aachen, erfreulicherweise.
Hannover gilt ja so, oder die MHH quasi als Kaderschmiede der Chirurgen. Ich glaube, man darf das so sagen, auch als Laie, ne? Das ist sicherlich angemessen. Ist es dann automatisch klar, dass man sich dann doch recht arg auf einen Bereich wie die Transplantationschirurgie spezialisiert? Oder hat man das Gefühl, man muss eigentlich innerhalb der allgemeinen Chirurgie quasi erstmal alles mitnehmen? Oder wie ist so das Verhältnis von allgemein und speziell dabei?
Also früher war das sicherlich so, dass man breiter ausgebildet wurde noch, muss man sagen, dass man also durch die verschiedenen chirurgischen Abteilungen rotiert ist. Inzwischen ist das bei dem Grad der Spezialisierung, den wir ja in unseren eigenen Fachbereichen brauchen, aus meiner Sicht gar nicht mehr in der Gänze möglich. Also da man natürlich, wenn man sich zum Beispiel dem Thema Transplantation widmet, dann macht man Gefäßanastomosen, wäre es natürlich interessant, dass man mal die Gefäßchirurgie rotiert oder also solche Dinge. Aber das ist sozusagen, da bleibt leider, muss ich sagen, gar nicht mehr so richtig die Zeit dafür. Natürlich, je nach Ausprägungsgrad der Chirurgie in Ordnung, ist natürlich so, wenn es verschiedene Kliniken für die verschiedenen Fachbereiche gibt, dass man natürlich darüber die Möglichkeit hat, auch Expertisen sozusagen kennenzulernen, dass man natürlich eine enge Interaktion miteinander hat. Aber ich glaube, also das Wichtige ist, dass man wirklich da im Allgemeinen erstmal sich versucht, natürlich breit aufzustellen. Aber ja, der Weg doch, muss man sagen, eher dahin geht, sich früh zu spezialisieren. Also diejenigen, die schon wissen, dass sie sich in bestimmten Organbereich interessieren, da ist natürlich wichtig, dass gewisse Basisfähigkeiten erworben werden, dass man dann aber natürlich auch versucht, sich in diesen bestimmte Richtungen einen Schwerpunkt zu bilden. Weil gerade mit den neuen Technologien, die entstehen, dass man also jetzt nicht nur die konventionell offene Chirurgie beherrschen muss, sondern dass man auch die minimalinvasive, jetzt auch noch die robotische Chirurgie dazu. Das sind natürlich Dinge, wo wir sehr viel mehr auch an Fähigkeiten in unseren eigenen Bereichen nochmal lernen müssen, sodass inzwischen ja auch der Trend ist, und das war bei mir auch nicht anders, mir schon bewusst überlegt, gehe ich jetzt in die Unfallchirurgie oder nicht, und habe mich dann zum Beispiel auch wirklich dafür entschieden, die Viszeralchirurgie weiter zu forcieren und habe diese Außenrotation dann zum Beispiel in dem Fall nicht gemacht. Das hängt immer davon ab, mit was wir Interaktionen hatten. Ich hatte dafür sehr starke Interaktion mit der Kinderchirurgie, durch die Transplantation auch wiederum, dass ich da auch über den Tellerrand geblickt habe. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass es einen Blick über den Tellerrand gibt. Ich glaube, in der Breite, wie das damals sozusagen die Alteingesessenen, die ich dann auch noch kennenlernen durfte, hatten, dass die wirklich in allen chirurgischen Abteilungen im Prinzip mehr oder weniger mal ein Jahr gewesen sind, das schaffen wir heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr mit dem, was dann Anforderungen ansteht. Wünschenswert wäre sicherlich, da Austausch auch zu haben und den aktiv zu betreiben, aber ich denke, das kann man auch durch ein gemeinsames Operieren von Patienten, dass man dann auch eben die Expertise von dem anderen mit am Tisch hat und dann nicht abtritt, sondern dass man dann dabei bleibt und sich anschaut, wie machen die das eigentlich. Das hat mir sehr, sehr viel gegeben, weil das ist, glaube ich, so ein Grad, wenn man, ich sag mal, in dem Bereich ist Facharzt, Oberarzt, dass man das von den anderen auch mit aufnehmen kann. Das ist also, dass ich gar nicht gezwungen bin, als junger Facharzt oder als Facharztanwärter vielleicht in eine andere Abteilung zu rotieren. Dann nehme ich vielleicht gar nicht so viel mit, wie wenn ich selber schon, ich sage mal, mein Standing habe in meinem Bereich und gucke mir jetzt bestimmte Techniken oder, ja, ich sage mal, OP-Gebiete an, in denen ich sonst nicht zu Hause bin und schaue mal, was die Kollegen da machen. Da profitiert man doch sehr von.
Wie machen Sie das mit Ihrem Team? Sie haben ja in Rekordgeschwindigkeit jetzt ein neues Team aufgebaut. Und ist es bei Ihnen so, alle machen alles? Oder haben Sie innerhalb Ihres Teams so Spezialisierungen, dass es jemanden gibt, der sagt, also primär, das ist dessen Beritt und die Dame macht das? Suchen die sich das selber raus? Sagen Sie das? Oder wie funktioniert das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben ja erfreulicherweise ja in der Tat jetzt kurzfristig, glaube ich, sind wir zu 13 hier neu aufgeschlagen insgesamt. Und es ist so, dass wir die Klinik neu strukturiert haben, auch nach dem hannoverschen Prinzip im Prinzip, dass wir also organbezogene Teams haben mit der Idee, dass man durch die Einengung des Organbereichs eben eine höhere Fallzahl, sage ich mal, in dem Bereich hat und eine Konstanz hat, dass das dann die Assistenzärzte jetzt meinetwegen halbjährlich rotieren, dass sie dann in dem Organbereich, in dem sie sich bewegen, ich sag mal, sämtliche Verläufe, sämtliche Krankheitsbilder kennenlernen, in der Tiefe kennenlernen, sodass sie da auch ein gutes Verständnis haben. Und wir haben die Klinik jetzt, ich sag mal, so eine Anzahl von Bereichen aufgeteilt, dass das im Rahmen der Rotation wirklich so ist, dass man alles abdeckt. Das heißt, das ist ein bisschen strukturierter, als wenn man jetzt, sag ich mal, im Prinzip das, was jetzt jede Woche ankommt, kennenlernt. Und jetzt hat man mal im Bereich Magen, was dann plötzlich mal Leber, dann wieder Bauchspeicheldrüse. Dann sagt man, in einem Themenbereich bleiben. Das gibt auch wiederum die Möglichkeit, Leute, die sich spezialisieren wollen, dann auch längerfristig in einem Bereich zu halten. Also sprich, die Fachärzte zum Beispiel, dass die länger in einem solchen Bereich rotieren können, eine Art Fellowship machen können. Und auch die Oberärzte, die dann sagen, okay, da möchte ich jetzt wirklich in, ich sag mal, jeglicher Form alles zu diesem Themenbereich beherrschen, dass die dann auch wirklich bei diesem Thema und bei der Exposition auch die Möglichkeit haben, sich dann auch entsprechend zu positionieren und zu entwickeln.
Sie haben ja noch den Bereich Kinderchirurgie mit in Ihre Denomination mit aufgenommen. Ist das so anders? Also funktioniert Kinderchirurgie grundsätzlich anders?
Ja, das ist eine gute Frage, weil Kinder sind, man sagt ja immer so schön, kleine Erwachsene. Das ist natürlich in der Behandlung nicht so. Das heißt also, da ist es wirklich so, dass die eine ganz andere Art und Weise brauchen, wie wir mit denen umgehen. Natürlich viel auch über die Eltern läuft. Auch das Operative ist anders. Und ich glaube, mir war wichtig, dass diese Sektion, die in der Klinik ja schon seit langem existiert, auch eine Tradition hier hat, dass sie nach außen gar nicht so abgebildet war. Und das war für mich klar, dass das also auch ein Stück weit auch die Wertschätzung der Arbeit ist, die Kollegen da tagtäglich leisten. Dazu kommt, dass wir das ja in Kooperation auch mit Maastricht machen, dass wir also da auch einen starken Partner haben. Und auch das, ich sag mal, Ausdruck dessen ist, dass wir uns da nicht verstecken brauchen. Und dementsprechend haben wir das aufgenommen und ja, versuchen das auch entsprechend zu würdigen und auch den Kollegen mitzugeben, weil das natürlich im Teil des Dienstgeschäftes ist, dass man dort entsprechend auch die jungen Patienten sieht. Und das ist also auch so, dass wir das auch regelhaft dann auch als Teil der klinischen Aufgabe sehen. Und dementsprechend, da wird dann jeder am gewissen Punkt mitwirken. Und dementsprechend, glaube ich, ist es wichtig, dass es auch in der Ausbildung berücksichtigt wird.
Jetzt ist ja mit Ihrem Weggang aus Hannover und Ihrem Start hier auch ein ganz neues Aufgabengebiet für Sie entstanden. Vorher waren Sie ja stellvertretender Klinikdirektor und jetzt sind Sie selber Klinikdirektor. Hat sich Ihre Arbeit doll verändert? Also ich kriege ja von Ihnen manchmal eine E-Mail abends um 8:30. Also ich glaube, so Büro arbeiten wir dann eher die Rücken nach hinten. Aber beschreiben Sie das mal. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Formal gesehen war ich leitender Oberarzt. Das ist sozusagen, also genau, das ist so von dem Aufgabenspektrum, denke ich, das Ähnliche. Also jetzt, was hat sich verändert? Ich sage mal so, was ich als sehr positiv empfinde, erstmal ist, dass man natürlich selber, ich sage mal, wirklich mitentscheidet, wie wollen wir uns jetzt ausrichten. Das macht man natürlich im seltensten Fall wirklich komplett allein, sondern es sind ja viele Gesprächspartner, die man da hat. Aber das ist natürlich, was dazu auch führt, dass man da noch weniger auf die Zeit vielleicht auch guckt, weil man jetzt aber weiß, man möchte diese Dinge jetzt auf den Weg bringen. Es ist so, dass dieser Wechsel der Tätigkeit natürlich auch eine andere Verantwortung mit sich bringt. Das ist auch was, ja, ich sage mal, dass man ziemlich schnell merkt, dass also alle Probleme, die auch in der Klinik auflaufen können, natürlich sozusagen dann die eigenen sind, um die man sich zu kümmern hat. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die mein Vorhinein weiß und auf die ich mich aber auch gefreut habe, dass man also, sagen wir, die Herausforderungen zusammen auch mit einem Team angehen kann, aber auch, sagen wir, die Möglichkeiten hat zu gestalten. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, den ich sehe, dass man da wirklich auch, was Ausrichtung der Klinik, Struktur der Klinik angeht, wirklich mitgestalten kann. Und das freut mich sehr, dass das hier an dem Standort auch so umsetzbar ist.
Was sind denn so Ihre Vorstellungen? Was glauben Sie, in welche Richtung wird sich die allgemein viszeral Kinder- und Transplantationschirurgie in den kommenden Jahren hier am Standort, aber auch darüber hinaus insgesamt entwickeln? Welchen Drive kriegt das? Wird es mehr robotisch? Wird es mehr mit künstlichen Algorithmen? Oder?
Ja, ich glaube, Sie sprechen schon die richtigen Themen an. Ich glaube, was man vielleicht noch einen Schritt vorher sich anschauen muss, ist, wie verändert sich die medizinische Landschaft im Allgemeinen? Gerade in unseren Bereichen sehen wir, kommen ja immer mehr Mindestmengen zum Beispiel zutage. Das heißt also, dass wir bestimmte Operationen, bestimmte Anzahl an Malen pro Jahr machen müssen. Und wenn man das nicht erreicht, dann soll diese Operation in diesen Krankenhäusern nicht mehr durchgeführt werden. Das ändert natürlich gerade die Krankenhauslandschaft an sich. Das heißt also, gerade kleinere Kliniken, die vielleicht jemanden hatten, der in einem bestimmten Bereich die Expertise hatte, aber vielleicht aufgrund des Einzugsgebiets weniger Fälle gemacht haben, dass die teilweise natürlich dann die Fälle sozusagen an die größeren Zentren schicken. Das bedeutet natürlich wiederum, wir können gar nicht alles an Operationen dann durchführen, was da zusammenkommt. Dementsprechend wird sich also unser Spektrum auch anpassen und ich denke, es wird so sein, dass gerade in den großen Unikliniken sicherlich die komplexeren Fälle laufen, was nicht heißen soll, dass das die allein von den Chirurgen halt nur bewältigt werden soll oder kann, sondern einfach, weil die Infrastruktur dafür da ist. Also sprich, wir haben auch in der Peripherie natürlich sehr, sehr gut ausgebildete chirurgische Kollegen, wo aber vielleicht bestimmte Abteilungen nicht da sind. Das ist ja die Idee dahinter, wie man aber vielleicht für die Diagnostik, das Komplikationsmanagement etc. braucht. Und dementsprechend, das ist sozusagen eine Veränderung in der Krankenhauslandschaft, die sich nun gerade sozusagen zeigt, die sich entwickelt. Das hat natürlich wieder Implikationen auch für die Weiterbildung, weil wenn wir nicht mehr das gesamte Spektrum der Operationen anbieten können, weil wir diese Fokussierung auch auf die komplexeren Fälle haben, bedeutet das natürlich, dass die, ich sage mal in Anführungszeichen, normaleren Fälle nicht in der Fallzahl vielleicht durchgeführt werden kann, wie es für die Weiterbildung notwendig ist. Dementsprechend wird es aus meiner Sicht eine gute und starke Interaktion mit sämtlichen umliegenden Kliniken erforderlich machen, im Gegenseitigen sozusagen Patienten die sozusagen akzeptieren müssen, dass sie in die eine oder andere Richtung fahren müssen, um entsprechende Expertisen und OP-Angebote zu erhalten, aber auch im Umdenken mit der Weiterbildung, dass man den Austausch untereinander führt. Ich glaube, das ist sozusagen der, ich sage mal, organisatorische Wandel, den wir erfahren werden. Darauf natürlich wiederum auch, und das ist ein Teil dessen, natürlich auch, was die Expertisen angeht, was Sie eben sagten, robotische Chirurgie zum Beispiel, sehr teure Chirurgie, wo sich weiterhin auch jetzt herauskristallisiert, in welchen Bereichen da die Vorteile wirklich zu sehen sind. Und das gibt natürlich zum Teil auch ein Match mit dem, was ich eben sagte, dass die komplexeren Fälle natürlich unter Umständen davon profitieren, dass man andere Technik einsetzt und dass sich zum Beispiel die Robotik dann bei bestimmten Dingen als führende Technologie herauskristallisiert. Und dadurch wird es natürlich so eine gewisse Zentrumsbildung weitergeben. Ja, und das ist, glaube ich, das, was in den nächsten Jahren ansteht.
Hätten Sie Sorge, dass mit der Einführung der Robotik oder einem Siegeszug der Robotik klassische Handfertigkeiten, die man so als Chirurg erlernen muss, vielleicht nicht mehr in dem Maße vorhanden sind bei manchen Leuten, wie man sich das vielleicht wünschen würde? So.
Ich glaube, das ist nicht zu erwarten, dass die Robotik die offene Chirurgie per se ersetzt. Mhm. Also ich glaube, die Gefahr in Anführungszeichen ist nicht da. Es ist natürlich so, dass, und das diskutieren wir auch im Rahmen von, ich sag mal, Strukturierung, ja, Weiterbildung etc., ist natürlich eine Herausforderung, wenn man sagt, jemand soll das robotisch operieren lernen, wenn der gar nicht die Erfahrung hat, wie es eigentlich im Offenen ist. Denn es ist immer so, egal welches Verfahren Sie mit einer minimalinvasiven Operation ansetzen, es gibt Gründe, warum man diese entweder nicht durchführen kann, dass man also intraoperativ auch umsteigen muss. Und da ist natürlich so, da ist die Voraussetzung, dass das im Offenen auch funktioniert. Und das heißt, das müssen wir natürlich auch ausbilden. Dementsprechend, sage ich mal, ist es A, dass die Kapazitäten, glaube ich, gar nicht da sein werden, das alles robotisch durchzuführen. Und B, ist das für die Weiterbildung dann auch, es wird immer Fälle geben, wo die Technologie an sich keinen Vorteil bringt. Und das sind natürlich dann auch die Patientinnen und Patienten, bei denen man dann, ich sag mal, das offene Operieren primär auch plant und durchführt. Und von daher, ich glaube, die Gefahr, dass das verloren geht als technische Gegebenheit, das offene Operieren, das ist, glaube ich, nicht zu sehen.
Jetzt sind Sie ja nun auch Wissenschaftler und forschen auch. Und bei so einem breiten Anwendungsgebiet wie der allgemeinen Viszeralchirurgie gibt es wahrscheinlich unsagbar viele Ansätze, in denen man sich verlieren könnte. Und wahrscheinlich werden Sie sich da auch entsprechend fokussiert haben. Was sind denn so Ihre drei Kernpunkte in der Forschung, muss ich sagen? Das sind die Säulen, auf denen das alles ruht.
Wenn ich jetzt meine persönlichen Forschungsschwerpunkte sehe, also ich habe mich viel mit der Leber beschäftigt, das ist auch wieder passend zum Titel, also die Faszination sozusagen, hat mich damals auch schon früh im Studium ereilt, hatte mich auch seinerzeit mit den griechischen Mythologien und sowas beschäftigt. Und da gibt es ja doch bekannte, prominente Schnittstellen
mit Prometheus,
so ist es genau. Und das hat mich auch selber weiter motiviert, sagen wir mal, in diesem Bereich weiter zu forschen. Das ist auch das, was wir im Alltag hier sehen. Die Leberregeneration ist da als Stichwort zu nennen, also die Eigenschaft der Leber wirklich, sich nach operativen Eingriffen zu erholen, aber auch im Bereich der Transplantation sich zu verändern. Wir versuchen das ja über, ich sage mal, die Maschinenperfusion auch außerhalb des Körpers, die Organe für die Transplantation aufzubereiten. Also all diese Fähigkeiten, das ist also mein persönliches wissenschaftliches Interesse, dem ich da nachgehe. Natürlich ist es so, wenn man jetzt eine Klinikleitung übernimmt, dann sind das natürlich mehr als die eigenen Forschungsthemen, weil man doch selber dann nicht mehr direkt im Labor steht, sondern, ich sage mal, über Ideen und über die Teams sozusagen Sorge trägt, dass diesen Dingen nachgegangen werden kann. Und da ist es sicherlich ganz klar, dass, was wir auch sehen und auch was die Chirurgie ja maßgeblich verändert, ist die Onkologie, die Möglichkeit mit Medikamenten und auch interventionellen Verfahren, die Chirurgie zu unterstützen. Wir haben früher ja, ich sage das immer, so war so eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Patient, der sich vorstellt, ob Patientin, wo ein Lebertumor da ist, kann man ihn operieren oder nicht. Und wenn es nein war, dann war es Palliativ und Chemotherapie. Und von diesem Denken sind wir zum Glück heute schon weg. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir auch klinische Forschung wirklich betreiben, zu sagen, in welchem Konstrukt können wir sozusagen den Patienten am besten helfen. Und das ist, glaube ich, was man wissenschaftlich auch eng begleiten muss, das tun wir. Und wenn Sie mich jetzt noch am dritten Thema noch fragen, ich sage mal, wir sind natürlich hier an einem Standort, der ja sehr technologieaffin ist, und von daher sind wir natürlich auch daran interessiert, alles, was mit Technik zu tun hat, ob das jetzt in der Anwendung für die Operation selber oder auch Ausstattung im OP-Saal, dass wir uns diesen Themen widmen. Und ich glaube, da ist Aachen sehr gut aufgestellt, und das ist was mich auch motiviert hat, hierher zu kommen, dass wir diese Möglichkeiten haben. Das hatte ich am alten Standort nicht in der Ausprägung, muss ich sagen, und das ist, glaube ich, hier eine Umgebung, wo wir uns diesen Themen, was auch, ich sage mal, jetzt in aller Munde ist, KI, also Artificial Intelligence, all solche Dinge, dass wir die einfließen lassen in die Medizin. Und ich glaube, das wird spannend. Und das ist nochmal ein bisschen, um auf die Frage zurückzukommen, wie sich das Feld verändern wird, das unter Umständen auch Einfluss nehmen wird, auf wie operieren wir etwas, in welcher Form gehen wir vor, weil diese KIs dann uns wirklich auch eine Hilfestellung sein können. Und das wird spannend, das in den nächsten Jahren zu begleiten.
Also algorithmenbasierte Entscheidungsfindung.
Genau, dass es nicht mehr rein die Erfahrung des Operateurs oder des Mediziners ist, was wir ja momentan haben, sondern dass wir sagen, okay, es gibt zumindest, ich nenne das jetzt mal Entscheidungshilfe oder eine Unterstützung. Man tut sich ja schwer damit, dass diese Entscheidung abgenommen wird. Das ist wie mit der Robotik, die wir ja auch immer als Robotik bezeichnen, was eigentlich einen automatisierten Prozess hinterlegt, wo man sagen muss, das sind ja, im Deutschen gibt es so ein schönes Wort, Telemanipulatoren. Das heißt also letztlich, der Roboter macht das, was wir ihm vorgeben. Mhm. Und das wäre natürlich bei den KIs eigentlich das, was wir befürchten, dass eigentlich Automatismen ablaufen, mhm, und die wir gar nicht mehr unter Kontrolle haben. Und ich glaube aber, das als Entscheidungshilfe noch zu haben, irgendwas, wo man sagt, okay, mein Bauchgefühl sagt mir das von allen, mhm, Dingen, die ich jetzt bewertet habe. Und dann plötzlich kommt da aber irgendein Punkt, den die KI rausarbeitet und sagt, ah, stimmt, mhm, das hat man so gar nicht gesehen. Und wenn man jetzt aber Literatur und alles vergleicht, dann kommt da doch noch ein Punkt hoch. Das ist was, was sicherlich spannend wird, das auf die klinische Tauglichkeit zu evaluieren.
So eine Art mentaler Fahrspurassistent.
Ja, genau. Dass man sozusagen eine Leitschiene nochmal hat, die einen begleitet und die auch dazu führt, dass man sich vielleicht Aspekten widmet, die man vorher gar nicht so gesehen hat, weil sie einfach, ich sage mal, im Grundrauschen dessen, was man an Fakten sozusagen bei den Patienten erheben kann, gar nicht auf den ersten Blick sieht.
Eine Frage, die ich noch hätte, wenn man sich quasi auf diesem Feld der High-End-Chirurgie bewegt, das muss man ja einfach sagen, ist es ja quasi im Vergleich der einzelnen Häuser, dann ist das Scheitern doch im Prinzip auch mal relativ nah, weil man natürlich Dinge macht, die ein bisschen komplexer sind, die dann eben auch schiefgehen können oder die halt nicht ganz so funktionieren, wie es vorher angedacht war. Das liegt in der Natur der Sache, ne? Muss man sich da speziell drauf vorbereiten? Ist das was, was man sich einfach mit sich selber ausmacht, wo man sagt, ja, das ist dann eben so, wenn man komplexe Sachen versucht, kann man auch komplex scheitern? Oder wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist so, dass wenn man sich ansieht, also die Chirurgie ist ja erstmal was Transparentes. Mhm. Also wenn ich was operiere, dann sehe ich hinterher ein Ergebnis. Und das ist natürlich das, was man früh lernen muss, weil wenn es gut läuft, dann prima, freuen sich alle. Wenn es nicht gut läuft, kriegen es auch alle mit. Mhm. Und das ist etwas, glaube ich, wo man so einen gewissen, ja, ich sage mal, eine gewisse Adaptation zu haben muss. Wenn einen das zu sehr stresst, glaube ich, dann wird man nicht in die grenzverschiebende Chirurgie vorstoßen, weil genau wie Sie es beschrieben haben, man wird immer an die Grenzen stoßen. Und die Frage ist, sind wir in der Lage, manche Dinge vielleicht, ich sage mal, zu verbessern durch, ich sage mal, Einsatz verschiedener Technologien, die wir auch schon besprochen haben, oder Algorithmen, die wir anwenden. Aber man wird immer wieder natürlich auch mal feststellen, ah, nee, den Weg können wir nicht gehen. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, das hat mir zumindest immer geholfen, das ist ein Leitsatz, den ich für mich sozusagen übernommen habe von einem meiner Mentoren, die Kollege, der ein sehr, sehr guter Operateur war. Und das war das Thema Mensch bleiben. Warum Mensch bleiben? Weil ich glaube, in der Chirurgie ist es so, dass sehr viel Technik bedeutet, dass da, ich sag mal, viele Dinge ablaufen, wo man auch sich selber schützen muss. Ich sag mal jetzt einfach die Schicksale, die da mitgehen. Da muss man ein Stück weit natürlich immer sich auch distanzieren können, um auch wirklich sein Maximum abzurufen. Aber ich glaube, man darf dabei die Menschlichkeit nicht verlieren. Das ist mit solchen Themen genau das. Natürlich, man nimmt sich solche, wenn man an solchen Grenzen stößt, nimmt man das natürlich auch schnell persönlich. Ich glaube, wichtig ist, dass man das zu einem gewissen Grad zulässt, aber da so von sich nicht demotivieren lässt. Das heißt also, ich darf natürlich nicht etwas daraus entwickeln, was ich vielleicht was hart oder skrupellos wirkt, weil man sagt, okay, ich versuche das jetzt, wenn es nicht klappt, ja gut, dann hat es halt nicht funktioniert. So, ich glaube, man geht immer einen Vertrag mit einem Patienten ein und ich glaube, man muss dann gemeinsam sich überlegen, ist das ein Weg, der gangbar ist, der hat Risiken. Es ist natürlich nie schön, wenn man den Weg nicht schafft zu gehen, wenn man an irgendeinem Punkt feststellt, okay, dass der Ansatz, der klappt nicht. Aber ich glaube, wenn man da eine gewisse Bodenhaftung behält und gleichzeitig aber trotzdem motiviert ist, sozusagen für die Patienten das Maximum zu erreichen und es schafft, die Patienten mit Vertrauen mitzunehmen auf diesen Weg, dann steht man, glaube ich, auch nicht alleine da. Aber ich glaube, das ist das Schlechteste, was einem passieren kann, dass man dem Patienten nicht die Therapie hat zukommen lassen, die man eigentlich haben wollte für ihn. Und er eigentlich sagt, ja, hätte ich das vorher gewusst, dann wäre ich das nie mitgegangen. Sondern ich glaube, es muss eine gemeinsame Entscheidung sein. Und dann lässt sich das auch einfacher tragen. Weil das ist, wie sagen, das ist nicht einfach. Man wird auch immer wieder scheitern. Aber ich glaube, wir haben auch genügend Beispiele in der Praxis gehabt. Und das sind ja die, ich sag mal, die Glücksmomente des Chirurgen, wo man sagt, durch viel Arbeit, viel Sehen, viel Erfahrung, die man gesammelt hat, da wirklich auch Optionen aufzutun, auch wenn manchmal das Ganze hoffnungslos erscheint. Und das ist ja das, was auch die Dankbarkeit dann der Patienten widerspiegelt und was die Faszination für diesen Beruf ausmacht.
Das ist das, was, glaube ich, auch unter Shared Decision Making, halt wie auch unter den Onkologen immer bekannt ist, ne? Dass man gemeinsam überlegt, wie man die Grenzen auslotet. Wenn ich jetzt ein junger Mensch bin und ich denke, das klingt doch alles extrem interessant, wann wird aus mir ein guter Chirurg, eine gute Chirurgin? Ja. Was muss ich mitbringen? Ja. Räumliches Vorstellungsvermögen, Fleiß, Disziplin, alles?
Ja. Ich glaube, also das ist, ich sag mal, das eine ist, das passend zu dem Titel des Podcasts, ist ja auch, also wirklich die Faszination für das Fach. Ich glaube, das hilft enorm, dass man einfach wirklich sich erstmal vorstellen kann, in den menschlichen Organismus so einzugreifen, wie wir es tun. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn man sich damit schwer tut, dann ist natürlich in der Chirurgie immer, wo man was anfassen muss, man traut sich nicht, dass da, ohne dass man jetzt den Respekt verliert davor. Ich glaube, das ist wichtig. Natürlich ist es so, die Chirurgie, denke ich, ist weiterhin auch, wir haben über die verschiedenen technischen Aspekte gesprochen, weiterhin natürlich ein sehr fordernder Beruf, also auch physisch durchaus. Natürlich versuchen wir auch das inzwischen durch Änderung der Dienstmodelle und sowas dementsprechend auch nachzukommen. Aber man muss halt schon sagen, es ist was anderes, ob ich jetzt am Schreibtisch Dinge bewerte oder ob ich im OP auch mal 6 oder 8 Stunden stehe. Das ist gar nicht wertend gemeint, sondern das sind einfach natürlich Dinge, die man wissen muss. Ich glaube, wenn man aber sich für das Fach und die Sache so interessiert, dann merkt man das auch gar nicht. Sondern das ist natürlich, hinterher merkt man den Stress, den man vielleicht hatte nach so einer OP, aber währenddessen ist es ja auch eine Sache, die durchaus Spaß macht, sonst würden wir das alle nicht so tun. Und ich glaube natürlich, das ist immer, wenn man sich solchen Themen widmet, je mehr Motivation, Interesse man mitbringt. Also ich kann immer nur jedem empfehlen, dadurch, dass die Chirurgie auch Teil der gesamten Weiterbildung ist, guckt euch das an, macht begeistert mit, auch wenn ihr es nicht machen wollt, weil dann kriegt ihr nochmal Einblicke, die euch vielleicht dann verwehrt sind. Und ich glaube, so wie im Studium, so einen Eindruck oder Einblick zu kriegen, wird man nie wieder, wenn man nicht Chirurgie macht. Und ich denke, dass das ein Fach ist, was sicherlich unterschätzt ist, weil die Chirurgen natürlich, wenn sie da ihre Sachen machen, manchmal nicht unbedingt so viel dabei reden oder der andere mehr, oder weil man einfach unterschiedlich als Mensch ist und auch mit den Arbeitsbedingungen unterschiedlich umgeht. Ich glaube, man muss sich das einfach wirklich anschauen und man muss Lust haben, im Team mitzuarbeiten, weil ohne Teamplay geht das in der Chirurgie sicherlich nicht. Und wenn das alles Dinge sind, die auf einen zutreffen, dann glaube ich, man ist sehr gut aufgestellt für die Chirurgie.
Das klingt schon mal richtig gut. Ich habe immer am Ende noch 2 Fragen. Eines heißt, was würden Sie jungen Medizinstudierenden mit auf den Weg geben? Teil haben Sie schon tatsächlich angerissen, aber gibt es auch irgendwas, wo Sie sagen, das ist doch was, was mir gut geholfen hat im Laufe der Zeit? Oder?
Ja, das hat mir gut geholfen auch, aber ich würde, also was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, man hat sehr viel Freiheitsgrade noch im Studium und ich würde unbedingt empfehlen, dass man die auslebt im Sinne von, guckt euch viel an. Ausland würde ich unbedingt auch empfehlen, weil auch das ist wieder spannend. Ich meine, wenn man mal gesehen hat, dass die medizinischen Systeme doch auch im Ausland ganz anders sind, das ist spannend, einfach auch mal zu verstehen, warum Dinge, die man, liest, jetzt hinter wissenschaftliche Arbeiten sind oder so, warum da ganz andere Sachen möglich sind, wie man das Gefühl hat, aber das ist einfach ein anderes System. Also das kann ich unbedingt empfehlen. Und ich glaube, das andere hatte ich schon angedeutet. Also ich persönlich, wie gesagt, wusste von Anfang an, dass ich in die Chirurgie gehe, auch dass ich in die Bauchchirurgie oder Viszeralchirurgie gehe. Ich habe also keine einzige Formulatur in der Chirurgie gemacht, habe also genau einen anderen Weg gewählt, habe mir ganz viel angeguckt von dem, wo ich wusste, das wirst du nicht mehr machen, das wirst du nicht mehr sehen. Und das bedingt natürlich, dass man sicher ist, dass in dem, was man machen will. Ansonsten natürlich so, dass man sagt, ich gucke mir mal das Fach näher an, was mich interessiert. Ich glaube, wichtig ist halt wirklich, die Dinge da offen anzugehen, partizipativ anzugehen, weil das kann ich nur sagen aus Sicht des Lehrenden auch. Je motivierter jemand ist, desto mehr ist man selber auch motiviert, dem was Gutes mitzugeben. Und das macht es natürlich einfacher, auch wenn man hinterher sagt, Chirurgie weiß ich, ist nichts für mich, aber jetzt bin ich hier, bin im Dienst und mache da mit. Dann kommt eine ganz andere Atmosphäre auf und man erlebt andere Dinge. Und diese Mischung, glaube ich, ist was, wo man wirklich sagen kann, dann nimmt man eine ganze Menge mit fürs weitere Leben.
Jetzt sind Sie ja quasi schon fast relativ weit oben angekommen, auf einen der wenigen Lehrstühle in Ihrem Bereich. Ist denn was, was Sie sich selber zurückblickend sagen würden, wenn Sie sich als jungen Menschen nochmal sehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also was ich definitiv mir vornehmen würde, ist mich dem Thema, was ich eben schon angesprochen hatte, KI, also mehr zu widmen, weil das was ist, was ich als sehr zukunftsträchtig sehe oder auch, wenn wir es nicht verstehen und nicht begleiten als Gefahr für die verschiedenen Bereiche. Es gibt ja immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wir schaffen uns selber ab damit, jetzt nicht nur rein im Chirurgischen. Und das wäre was ich unbedingt empfehlen würde, mich solchen Themen, wenn man sie in irgendeiner Form absehen kann, frühzeitig zu widmen, weil das natürlich ein Bereich ist, wo man gesagt hat mit Chirurgie nichts zu tun. Aber das würde ich sicherlich anders machen. Ansonsten, wenn ich den chirurgischen Aspekt so ein bisschen betrachte, kann man immer, man hat immer das Gefühl, als Chirurg, man operiert nicht genug. Und man muss sagen, über die Zeit, über die Jahre wird man natürlich, merkt man, dass man also doch auch genügend im OP steht. Also da, glaube ich, muss man manchmal versuchen, so ein bisschen die Gelassenheit zu haben, auch zu sagen, okay, ich mache meine Dinge, es geht voran. Und dass man da die Geduld nicht verliert. Ich glaube, am Ende setzt sich Qualität durch und das merken auch die Kolleginnen und Kollegen und dementsprechend wird man da auch operativ so beteiligt, dass man sich weiterentwickeln kann. Aber man hat immer das Gefühl, man müsste eigentlich noch mehr sehen, noch mehr machen, weil man natürlich einfach über die Erfahrung auch letztlich überhaupt seine Fähigkeiten akquiriert. Und das ist was einen durchaus stressen kann, wo ich im Nachhinein sage, gut, versuch da ruhig zu bleiben, das wird klappen.
Hat es. Herr Professor von Horn, vielen Dank für das nette Gespräch.
Ganz herzlichen Dank von meiner Seite.